solchen Liedern, da schmecken die Schnitzel auch viel besser, oder? Das war ein wunderbarer Beitrag, finde ich, musikalisch und auch sonst. Ich finde es immer schön, wenn eine Gemeinde sich so beteiligt am Gottesdienst und nicht der Pfarrer alles machen muss. Ich war mal bei einem Gottesdienst bei uns im Schwäbischen, da war das eine Ein-Mann-Show vom ersten bis zum letzten Moment. Und am Ende, es war auch schön, aber ich finde es dann doch schöner, wenn dann ein paar mehr sich beteiligen. Die letzten drei Male hatte ich jedes Mal einen neuen Pfarrer, der mich betreute hier. Und ich hoffe, das bleibt nicht eure Tradition. Ich freue mich sehr, dass ich heute den Michael kennenlernen durfte und auch einige von bekannten Gesichtern hier sehe, sowie auch einige neue. Es ist schön, dass die Gemeinde so missionarisch gesinnt ist, dass ihr euch einsetzt, nicht nur in Obertshausen, sondern auch über den Tellerrand hinaus und in die weite Welt hinausschaut. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure ganz tatkräftige Unterstützung durch Gebete und durch Finanzen, auch für die Arbeit in Osteuropa. Denn eure, diese finanzielle Unterstützung, wäre die Arbeit dort unten oder dort drüben nicht machbar und nicht möglich. Vielen, vielen Dank. Ich habe meine Botschaft heute überschrieben mit dem Thema die wunderbare Veränderung der Gnade. Vor ungefähr dreieinhalb Jahren war ich in Kalifornien. Wir hatten dort eine Besprechung. Das war unser erstes Gespräch für das Haus, das wir in diesem Jahr kaufen durften in Armenien. Der Eigentümer war in Armenien aus Kalifornien. Und wir hatten dort unsere ersten Sondierungsgespräche, wohnten dann bei einer armenischen Familie, hatten ein bisschen freie Zeit und so sagten sie uns, da gibt es ein interessantes Haus, eine kleine Stadt San Jose. Da sind wir hingefahren, da steht ein Museum, das sogenannte Winchester House. Winchester ist ja die berühmte Waffe Amerikas, American Rifle, die milliardenfach verkauft und benutzt wurde in vielen, vielen Kriegen. Bis heute ist der Winchester eine der berühmten Waffen der Amerikaner. Und da gibt es ein Museum, da werden also jedes Modell dieser Waffe wird ausgestellt, mit genauer Angabe von Anzahl der produzierten Waffen, jedes Modell, wann, wie. Und es ist interessant zu sehen, dass praktisch jeder Amerikaner sich gegenseitig damit umgebracht hat, irgendwann mal. In den vielen Kriegen. Die Südländer hatten sie gekauft, um die Nordländer zu bekämpfen. Die Nordländer haben sie gekauft, um die Südländer zu bekämpfen. Aber das Interessante an diesem Museum ist eigentlich das Haupthaus hinter dem Museum. Das sogenannte Elizabeth Winchester House. Elizabeth Winchester war die letzte eigentliche Winchester-Frau. Sie kam ursprünglich aus Ohio, hat dann den Winchester, also den Sohn vom aus dem Hause Winchester geheiratet, aber die Ehe war sehr kurz. Die Ehe dauerte nur ein paar Jahre. Sie hatten einen kleinen Sohn, der nach sechs Monaten schon gestorben ist an einem Erkrankung, an Typhuserkrankung. Und zusätzlich zu diesem Tod von diesem kleinen Sohn stirbt sechs Monate später auch ihr Mann. So ist die schwerreiche Erbin ganz allein auf der Welt und hat dieses große Werk zu betreuen. Sie ist sich ganz sicher, dass die Geister der Toten, die Geister also derer, die durch die Winchester Rifle, durch die Waffe ermordet wurden im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass die Geister dieser Toten sie verfolgen würden. Und so beschließt sie ihrerseits diese Geister zum Narren zu halten. Und ab diesem Moment fängt sie an dem Haus zu bauen. Und für 39,5 Jahre wird am Haus gebaut. Morgens, mittags, abends, nachts, 24 Stunden am Tag, darf der Lärm von Werkzeug nicht aufhören. Jeden Tag werden neue Mitarbeiter eingestellt. Die dürfen maximal einen Tag arbeiten. Die werden am Abend entlassen. Keiner kennt die Baupläne. Keiner weiß genau, wie das Haus entsteht oder entstehen soll. Sie selber hat oft in der Nacht sogenannte Visionen und ändert am nächsten Tag die Pläne. Und Wände, die gestern noch aufgebaut wurden, werden am nächsten Tag abgerissen. Und sie hofft eben auf diese Weise, die Geister zum Narren zu halten. Dass die Geister sie nicht finden können. Am Ende hat das Haus 149 Räume. Auf vier Ebenen. Es werden also Raum an Raum gebaut, manchmal ganz, ganz kurios. Es gibt da ein großes Fenster, das ist so ungefähr vielleicht doppelt so groß wie ein Kirchenfenster hier. Das wird aus zigtausend wunderschönen Steinchen zusammengesetzt. Aber sie baut das an der Nordseite ein, wo nie das Licht reinkommt. Und ungefähr einen halben Meter hinter dem Fenster fängt das nächste Haus an. Oder das nächste Zimmer. Und so kommt das Licht der Sonne nie an das Fenster. Und das Fenster kann nie leuchten. 39,5 Jahre baut sie. Es gibt viele, viele Irrwege. Da gibt es zum Beispiel tote oder Sackgassentreppen. Da geht man Treppe hinauf und oben ist die Decke. Oder man macht eine Tür auf und dahinter ist eine Wand. Und sie hatte diesen Irrglauben, dass sie auf diese Weise die Geister in die Irre führen konnte. Im ganzen Haus sind wunderbare Gänge eingebaut. Dadurch konnte sie jedes Zimmer ihres Hauses kontrollieren mit Spiegeln. Jedes Zimmer hat eine Decke von 13 Elementen, weil 13 für sie eine unheimliche Bedeutung spielte. 1906 wird sie in einem Teil des Hauses gefangen gehalten, das große berühmte Erdbeben von Kalifornien. Und 6 Stunden lang ist sie in diesem Teil des Hauses gefangen gehalten. Und sie ist sich überzeugt, dass die Geister sie endlich mal gefunden haben. In diesen 39 Jahren hat sie keinen einzigen Besucher. Obwohl sie jeden Tag das Zimmer bereitet, als wenn da ganz viele Gäste würden sie besuchen kommen. Und als sie 1912 stirbt, hört das Arbeiten auf. In dem gleichen Moment, wo sie stirbt. Und bis 1953, 54 war das Haus leer und keiner besuchte das Haus, bis eine weitere Verwandte das Haus dann aufgekauft hat und heute kann man das Haus bestaunen. Und diese Elisabeth, von Wuchs sehr klein, ungefähr 1,55, 1,56, starb an Arthritis, starb sehr einsam. Sie hatte ein Leben lang versucht, sich zu befreien von dieser Angst der Geister, von dieser Gefangenschaft, in diesem eigenen Haus zu leben. Und sie starb, ohne Erlösung zu finden, ohne eine Antwort zu finden auf ihre Frage. Und da dachte ich eben an diese Geschichte, die ich heute Morgen hier weitergeben möchte. Die ist für mich so ein Beispiel des Gegenteils. Was kann doch eine Gnade bewirken? Was kann doch dieses Geschenk eines neuen Lebens bewirken? Der Mephibosheth wird uns zum ersten Mal in Kapitel 4 erwähnt, von 2. Buch Samuel. Da heißt es, Jonathan aber, der Sohn Saus, hatte einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt war. Als er 5 Jahre alt war, kam die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jezreel. Da nahm er seine Arme auf und floh. Und es geschah, als sie in Eile floh, da fiel sie hin und er wurde lahm. Da fiel er hin und wurde lahm. Und sein Name war Mephibosheth. Meine Zwillinge sind jetzt 4,5 Jahre alt. Da heißt es hier, 5 Jahre war der Kerl. Also ungefähr das gleiche Alter wie meine Zwillinge. Und mein Dominik, wir haben letzte Woche haben wir Einweihung gehabt von unserem neuen Hof. Da hat die Stadt ganz viel wunderbare Arbeit geleistet. Es ist neuer Boden da, gepflastert und geteert. Und er hat da so ein kleines Rädle und da macht er seine 70, 80 Runden am Tag. Das ist sein Leben, ja. Und er flitzt da wie so ein Weltmeister, ja. Der neue Schumacher wächst heran. Vielleicht ging es diesem Mann genauso. Voller Kraft, voller Leben, voller Begeisterung und dann ein Unfall. Jemand ist unvorsichtig, er stolpert. Und von jetzt auf gleich wird sein Leben verändert. Heißt es, er war lahm an beiden Füßen. Somit wurde er unbrauchbar für die Gesellschaft. Einer meiner Cousins, der Franz, der wurde geboren mit einem Down-Syndrom. Dabei starb seine Mutter. Und er lebte dann bei seinem Vater und seiner Stiefmutter. Und ich weiß noch, wo er so klein war. Was haben die Kinder ihn gepiesackt? Was haben sie sich über ihn lustig gemacht? Und Kinder können ja manchmal richtig schön hart sein, ja. Direkt, brutal und kaltblütig. Und er muss immer damit leben. Und dieser junge Mann, der als wunderbares Kind geboren wurde und alles hatte, was er brauchte zum Leben, er lebt praktisch über Nacht, dass er nicht mehr gebraucht wird. Dass er nutzlos ist. Und während andere Jungs sich ihre Kräfte messen, versuchen, dich bei den Mädchen auch hübsch zu machen und stark zu machen, muss er zusehen und sich helfen lassen. Er muss angezogen werden, er muss wahrscheinlich gewaschen werden, er muss hinausgefahren werden und er ist immer eine Belastung. Und das Interessante ist ja, dass hier ganz am Ende sein Name erwähnt wird. Und sein Name war Mephibosheth. Mephibosheth bedeutet zu Deutsch ein Stück Schande. Ein Stück Schande. Und ich habe mir lange gefragt, warum haben ihn diese Eltern, der Jonathan und die uns unbekannte Mutter, ihm diesen Namen gegeben? Und die einzige Erklärung, die ich fand, ist wahrscheinlich in dem Hintergrund, in der Geschichte der Familie Sauls. In Kapitel 13 vom ersten Buch Samuel, da erleben wir die traurige Geschichte von Gottes Abkehr aus dem Hause Sauls. Der Saul ist ungehorsam, er kann nicht warten und da kommt der Samuel und er muss ihm eben Gottes Urteil weitergeben. Und er sagt, Gott zieht seine Hand zurück. Gott zieht seine Hand des Segens, Gott zieht seine Hand der Gnade aus deinem Hause ab und gibt sie jemand anders. Und jemand anders wird König sein über Israel. Die Hebräer, die Juden leben ja im Mittleren Osten. Das ist eine Schandkultur. Und es ist eine große Schande, wenn man jemand so öffentlich vor jemand preisgibt. Und wenn man jemand öffentlich sagt, du bist ein Niemand, du bist nichts. Fällt uns ja auch nicht einfach. Und ich vermute, dass der Jonathan, als er diese Botschaft vernahm, dass Gott seine Hand zurückzieht aus seinem Elternhaus, aus seinem eigenen Haus, und dass dann sein Sohn geboren wurde, dass er sagte, ich habe eigentlich keinen Grund zur Freude. Denn Schande ist über mein Haus gekommen. Gott hat seine Gnade von mir abgezogen. Und dass sein Sohn geboren wird, dann sagt er einfach, Mephibosheth. Ein Stück Schande. Ein Stück Schande. Aber ich dachte, eigentlich ist das eine gute Beschreibung für unsere Gesellschaft. Eigentlich ist das eine gute Beschreibung für den Menschen als solches. Der geboren wurde, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Der geboren wurde als perfekte Kreatur und Schöpfung Gottes. Aber er lebt in Schande. Fernab von Gott. Fernab seiner Bestimmung. Wenn man sich heute die Geschichte anschaut, die letzten Tage alleine, was so alles in der Welt passiert, in Kirgisistan, auch in Afrika zum Teil. Wir hatten vor kurzem einen Redner, der hat Ruanda erlebt, vor 10 Jahren, hat gesagt, wie da massenweise Menschen ermordet wurden, umgebracht wurden. Und manchmal nur aus ganz komischen, nebensächlichen Gründen. Da spüren wir ein bisschen von der traurigen Tatsache unserer Gesellschaft. Und ich denke nur an Esslingen, ja, vor 4 Jahren, ganz bei uns in der Nähe. Winnenden, wo junge Männer ihre eigene Familie umgebracht haben. Aus Eifersucht zum Teil oder aus verschiedenen Gründen. Und so erleben wir auch heute, dass in unserer Gesellschaft tausende, Millionen von Mephibosheths leben. Stücke von Schande. Und ich kann mir so vorstellen, dass Gott im Himmel ganz oft weinen muss, wenn er sieht, wie seine Schöpfung, wie seine Kreatur, wie sein höchstes Gut, das er gemacht hat, so auf Abwägen ist. Und so muss dieser Mephibosheth sein Leben gestalten in der Vergessenheit. Wenn wir dann zu Kapitel 9 gehen, dann lesen wir, dass er diese ganze Zeit im Hause von eines Mannes verbracht hat, der hieß Machir, an einem Ort, der hieß Lodebar. Auch interessant. Machir bedeutet verkauft, an jemand anders verkauft. Und Lodebar bedeutet kein Platz oder ein Platz ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Bedeutung. Und das ist der Zustand unserer Gesellschaft. Und das ist der Grund, warum Mission heutzutage genauso notwendig ist wie vor 2000 Jahren. Weil es außerhalb dieses Hauses, hier in Obertshausen, hier in Hessen, in Deutschland, so unheimlich viele Menschen gibt, die die Gnade Gottes nicht kennen, nicht erlebt haben und nicht wissen darum. Und das ist ja das Schöne, dass das Leben dieses Mephibosheths weitergeht. Wir kommen zu Kapitel 9 und da heißt es eben, und da sprach Daniel, irgendwann, nach vielen, vielen Jahren, am Ende des Kapitels lesen wir, dass der Mephibosheth einen Sohn hatte, den kleinen Micha. Also es vergingen bestimmt 20 Jahre. Und aus welchem Grund auch immer erinnert sich David eines Tages an sein Versprechen. Denn vor vielen, vielen Jahren, als der Jonathan noch lebte, dann gab er ja dem Jonathan ein Versprechen. Da sagte Jonathan, wenn du eines Tages König wirst, dann gedenke an mein Haus. Und so denkt David plötzlich, aus welchem Grund auch immer. Und er sagt, gibt es da irgendjemand aus dem Hause Jonathans, an dem ich Gnade erweisen kann? Oder dem ich Zuwendung geben kann? Und so wird dieser Mann entdeckt, dieses Stück Schande entdeckt. Im Hause Lodebar, oder im Hause, ja, im Ort Lodebar, im Hause des Machirs. Und man bringt ihn zum David, ins Königshaus. Was passierte in diesem Moment im Köpfle von Mephibosheth? Die Tradition besagte, dass Konkurrenten, ehemalige Prinzen oder Anwärter auf den Thron eigentlich ermordet werden sollten, eliminiert werden sollten. Und das Schicksal von Mephibosheth war im Grunde genommen das gleiche. Er hätte ermordet werden müssen, nach der Tradition der damaligen Zeit. Aber genau das Gegenteil passiert. Er kommt ins Haus, er wird ins Haus gebracht, als Lahmer, als Verkrüppelter, als ein unbrauchbarer Mann, und er erlebt hier das Geschenk der Gnade. Herr David sagt, Mephibosheth, du darfst ab heute an meinem Tisch essen. Du darfst das Beste vom Besten erleben. Er wird gewaschen, er wird umgezogen und er darf an dem schönsten Essen des Königshauses mit essen und mitgenießen. Und heißt es sogar, heißt es in Vers 11, und David sagte, und du Mephibosheth wird an meinem Tisch essen wie eines der Königssöhne. Und für mich ist das einfach eine wunderbare Beschreibung von Gottes Gnade. Unverdient, unerwartet, ohne eigenes Tun. Da kommt plötzlich von außen jemand und sagt, komm zu mir. Komm zu mir und genieße es. Und erlebe das Schönste vom Leben. In Jesus haben wir also viel, viel mehr. Wir haben Anteil bekommen an deinen besten Schätzen. Im Hebräerbrief heißt es, und er ist den Himmel durchschritten und ist zu unserem Hohepriester geworden. Und deswegen, sagt der Schreiber, haben wir jetzt die Freimütigkeit, die Freiheit, sogar die Frechheit fast, zu Gott zu kommen und alles miterleben. Und ich weiß nicht, ob Sie diese Gnade erlebt haben, diese vergebende Kraft von Gottes Liebe. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, wo das bei mir passierte. Und das war so befreiend, so wunderbar, so erlebend, zu sagen, ich bin Gottes Kind. Und wir dürfen ja mehr als nur Schnitzel essen bei Gott. Wir dürfen alles mitgenießen. Wir dürfen alle Reichtümer. Jesus sagt, ich habe euch zu Brüdern gemacht, ich habe euch zu Freunden gemacht. Und ich möchte mit euch alles mitteilen. Und alles, was der Vater mir gegeben hat, das gebe ich euch. Das ist ein Geschenk. Das ist eine Gnade. Und so verändert sich das Leben des Mephibosheths von heute auf gleich. Gestern vergessen, gestern unnütz, heute Gesellschafter am Tische des Königs. Und das Leben des Mephibosheth geht hier noch weiter. Er war gnadenlos oder aus der Gnade ausgeschlossen. Er erlebt die Gnade, er erfährt die Gnade. Aber wenn wir dann weitergehen zu Kapitel 16, dann erleben wir, wie er sich in dieser Gnade bewährt, als treuer Mann seines Königs. In Kapitel 16 zuerst mal, da wird er betrogen. Der König muss fliehen, er flieht vor seinem eigenen Sohn, vom Absalom. Und während er nach draußen, also die Stadt verlässt, da kommt der Ziba entgegen, bringt ihm dann Essen, bringt ihm Kleider. Und der König sagt, ja, und wo ist eigentlich der Mephibosheth? Und der Ziba sagt, ach, der bleibt in Jerusalem. Er bleibt in Jerusalem, denn er denkt, dass heute die Güter seines Vaters ihm zurückgegeben werden würden. Und das war ja eigentlich schon passiert. Der David sagt, Kapitel 9, alles, was deinem Vater gehörte, gebe ich dir zurück. Und der David fällt darauf ein. Er sagt, wie kann jemand, der so viel Gutes von mir erlebt hat, mit dem Rücken zukehren? Und er sagt, Ziba, weil er das getan hat, kriegst du alles, was ihm gehörte. Und erst in Kapitel 19, wenn wir dann weitergehen, auf dem Weg zurück, aus der Flucht zurück nach Jerusalem, da begegnet David dem Mephibosheth. Er kommt ihm entgegen, Kapitel 19, Vers 25 heißt es, Mephibosheth aber, Sauls Sohn, kam auch herab dem König entgegen und er hatte
weder seine Füße noch seinen Bart gepflegt, noch seine Kleider gewaschen. Von dem Tage an, als der König weggegangen war, bis zu dem Tage, als er in Frieden wiederkam. Und da kommt er, ungepflegt, unrasiert, ungewaschen, und schmeißt sich vor dem König. Und der König sagt, ja, wo warst du überhaupt? Und da erfahren wir die ganze Geschichte. Erfahren wir die ganze Geschichte, dass er betrogen wurde. Und während er sich fertig machte, ist der Zieber davongefahren und hat eigentlich seine Brote und seine Rosinenkörbe und so weiter mitgenommen und hat sie in seinem Namen weitergegeben. Und dann sagt der König, ja, aber ich habe das Land schon weitergegeben an den Zieber. Und Mephibosheth sagt, es ist mir alles egal. Hauptsache, ich bin bei dir. Hauptsache, ich kann mit dir Gemeinschaft erfahren. Und wissen Sie, das ist eine Reaktion jemanden, der die Gnade begriffen hat. Der verstanden hat, was Gott ihm gegeben hat, in diesem Fall der König. Der möchte einfach immer beim König bleiben, seine Gemeinschaft erleben. Ich erfahre so viele Christen, auch in meiner eigenen Familie, die leben so auf Sparflamme. Ein bisschen Gottesdienst, ja. Ein bisschen fromm sein, ja. Ein bisschen was für die Gemeinde, für den Pfarrertum, ja. Aber nicht zu viel. Nicht zu viel. Jemand, der die Gnade erfahren hat. Jemand, der erlebt hat und begriffen hat, was Gott ihm gegeben hat oder gibt. An Schätzen, an Reichtümern. Der wird immer diese Nähe suchen. Und immer diese Beziehung suchen zu Gott. Und das wird mir für Bullshit. Denn er hat die Gnade verstanden. Und dann noch ganz kurz eine Episode, die mir auch sehr, sehr gefallen hat. Wenn wir weitergehen in 1. Chroniker, da begegnen wir dem Mephibosheth noch ein letztes Mal. Ganz kurz. Wir wissen ja, oder Sie wissen ja, dass die Chroniker so ein trockenes Buch ist. Viele, viele Namen, viele unbekannte Namen. Und da wird einfach die gesamte Geschichte Israels kurz zusammengefasst in Personen. Und da lesen wir Kapitel 9, Vers 40. Und der Sohn Jonathans war Meribal. Nicht mehr Mephibosheth. Meribal. Und der Sohn Jonathans war Meribal, Meribal zeugte Micha und so weiter und so fort. Und das ist interessant, wann immer in der Bibel ein Name verändert wird, dann ist irgendetwas passiert zwischen dieser Person und Gott. Und wir wissen nicht, was passiert war. Aber Mephibosheth bekommt einen neuen Namen. Meribal bedeutet jemand, der Baal die Stirn bietet. Jemand, der gegen Baal aufsteht und kämpft. Und das ist etwas, was Gnade machen kann. Baal war ja der größte Feind oder Konkurrent Gottes, Jahwes, in Israel. Baal und Astarte, das waren die zwei Götzen, die haben Israel so oft in die Irre geführt und so oft Probleme gemacht. Und wenn wir so die Geschichte Israels durchlesen, dann merken wir, dass Baal immer, immer, immer Probleme bereitete. Und Mephibosheth wird zu einem Baal-Bekämpfer. Er kämpft für die Sache Gottes. Wenn man so die zwei Geschichten vergleicht, Elizabeth Winchester und Mephibosheth, was für ein Unterschied, was für eine Veränderung. Der eine kämpfte und suchte und starb einsam und alleine. Und der andere erlebte die Gnade Gottes, des Königs zuerst mal. Und er erlebte die verändernde Kraft und er wurde zu einem Kämpfer für diese Sache. Das ist mein Gebet für uns, für meine Kinder, für die Kinder, die wir betreuen, dass aus diesen Mephibosheths Kämpfer für Gott werden. Männer und Frauen, die sich einsetzen für die Sache Gottes. Die verändert werden durch die Gnade Gottes und dann hinausgehen und die Botschaft Gottes weitertragen.